Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goodcast. Heute mit meinem Gast Gregor Hackmack. Wenn du dich schon mal gefragt hast, was eine Petition ist, wie man Demokratie mitgestalten kann, zum Beispiel im Rahmen von Volksbegehren, Volksentscheiden oder sogar Gesetzesänderungen, dann ist das auf jeden Fall die richtige Folge für dich. Gregor ist Mitgründer und Geschäftsführer von InIt, einer Plattform, auf der man eben Petitionen starten kann. Wir reden darüber, wie er dahin gekommen ist, also was ihn motiviert, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir reden darüber, was gute von schlechten Petitionen unterscheidet. Und wir reden darüber, welche Petitionen so richtig erfolgreich waren und welche eben auch gar nicht erfolgreich sind. Eine richtig schöne Folge, eine Lehrstunde darüber, dass man Demokratie eben doch mitgestalten kann und dass es uns alle braucht, um dort mitzumachen. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Wie immer, erzähl deinen Freunden davon, teil diese Folge. Schreib auch mal irgendwie einen Kommentar, wie dir diese Folge gefallen hat oder schick mir mal, wen du gerne mal im Interview hören würdest. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Gregor, herzlich willkommen im Goodcast.
Danke für die Einladung.
Wann war das letzte Mal, dass du auf eine Petition raufgeguckt hast und gedacht hast, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott?
Das war tatsächlich letzte Woche. Ich hatte über die Petition erfahren, ich glaube aus der Berliner Zeitung. Und da ging es um den Abriss des Berliner Fernsehturms. Also What? Das war eine echte Quatschpetition. Dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und dann habe ich mir den Alexanderplatz ohne Fernsehturm vorgestellt. Und? War so ein bisschen in Versuchung zu unterschreiben, aber irgendwie gehört der Fernsehturm ja zu Berlin und ich glaube, es sind aktuell 13 Unterschriften.
Ich glaube, das ist auch relativ aussichtslos. Ich vermute, dass Tim Raue, der jetzt da oben das Restaurant drin hat, sich gesichert hat, dass dieses Gebäude noch sehr lang steht. Und Berlin ohne Fernsehturm wäre schon auch echt bitter.
Das wäre schon bitter, finde ich, ja.
Das aber gehört irgendwie dazu, ne?
Aber passiert das häufiger, dass ihr so richtige Quatschpetitionen habt? Nicht so häufig. Also in der Regel bekommen Quatschpetitionen kaum Unterschriften und filtern sich quasi über die Masse dann selber raus. Aber es kommt schon mal vor, ja.
Was ja im Umkehrschluss zu der Frage führt, was macht eine gute Petition aus, womit wir auch mitten im Thema wären?
Ja, also das fragen mich die PetitionsstarterInnen auch immer. Und ich habe das gerade gestern jemandem erklärt, der neu im Kampagnenteam angefangen hat. Es gibt drei Zutaten für eine gute Petition. Das sind Emociones. Emociones, Emociones.
Also und das muss alles auch auf Spanisch sein.
Genau. Um diese Emotionen auch wirklich zu fühlen.
Ich weiß nicht, aber das muss ich echt teilen. Ich habe sie direkt so ein Bild von Roche González. Genau. Vielleicht solltet ihr euch den mal als Testimonien sichern. Emociones,
Emociones. Ja, aber es geht wirklich darum, den Petitionstext zu emotionalisieren, möglichst mit persönlicher Geschichte, weil Menschen, ja, das weißt ja selber, vor allen Dingen auf Emotionen reagieren und dann auch bereit sind, was zu unterstützen und zu unterschreiben, wenn sie was fühlen. Und ist etwas, was wir versuchen, in die Petition reinzubringen, beziehungsweise den PetitionsstarterInnen dann auch nahelegen, dass sie wirklich eine persönliche Geschichte bringen und nochmal erklären, warum sie hinter diesem Anliegen stehen und warum sie dieses Anliegen verkörpern.
Okay, jetzt wird das schwierig, dass du dir da eine rauspickst, aber welche würdest du sagen, war eine, wir nehmen die, die abgeschlossen sind, dann ist da keine Wertung drin und hat keinen Einfluss auf Petitionen, die gerade laufen. Welche würdest du sagen, war richtig gut und erfüllt diese Kriterien? Da kann man nämlich alle, können dann hinterher alle mal gucken und sagen, ah, geil, so macht man das.
Ich glaube, so richtig gut war die Petition, wo es um Joel ging. Das ist ein Hamburger Schüler, der abgeschoben werden sollte. Ich glaube, nach Ghana. Sein Vater kam aus Ghana, sein Bruder auch. Und mit dem 18. Lebensjahr gab es da so eine Gesetzesunklarheit, womit er auf einmal kein Aufenthaltsrecht mehr hat. Ist aber zur Schule gegangen, stand kurz vorm Abitur. Und dann hat seine Schulklasse in Hamburg für ihn mobilisiert. Also wirklich in seinem Alter quasi alle 17-, 18-Jährige. Die haben gesagt, 1, 2, 3, 4, Joel bleibt hier. Und das war schon, genau. Und das war schon sehr emotional, also dann auch zu sehen, dass diese ganze Schulklasse sich politisiert, vors Rathaus zieht, die haben dann auch Flyer verteilt, die haben eine Demo organisiert und nachher auch eine Petitionsübergabe gemacht an den Vorsitzenden des Petitionsausschusses. Und in Hamburg gibt es dann eine Härtefallkommission im Parlament, das gibt es fast in jedem Bundesland. Und diese Härtefallkommission kann sich dann auch über das Gesetz hinwegsetzen und eine Ausnahme empfehlen. Und das hat sie in diesem Fall am Ende dann auch getan. Ich glaube, es haben über 120.000 Menschen unterschrieben. Und das war natürlich ein echtes Empowerment-Erlebnis für die Schulklasse. Und Joel hat danach fast geweint und gesagt, so, es gab viel Hass gegen mich, weil er ist Schwarzer, bin Schüler. Aber gleichzeitig gab es noch viel, viel mehr Solidarität und Unterstützung. Und das war schon super hochemotional. Fall ist abgeschlossen, Joel darf bleiben. Der Innensenator ist der Empfehlung der Härtefallkommission gefolgt. Und ich glaube, mittlerweile hat er auch Abitur gemacht.
Stark. Hört sich richtig gut an. Hört sich auch richtig gut an, dass da Leute die Initiative ergriffen haben. Ich habe mich ganz kurz daran aufgehangen, dass 1, 2, 3, 4, Joel bleibt hier. Reime funktionieren offensichtlich. Wir könnten jetzt den Leuten mit dem Fernsehturm ein bisschen Schützenhilfe geben. Und zum Beispiel zusammenreimen, wir fordern ganz keck, der Fernsehturm muss weg. Vielleicht hilft's.
Könnte helfen.
Who knows? Genau. Who knows? Das heißt aber, und das finde ich total spannend, also Petitionen können etwas auslösen. Also es gibt die Möglichkeit, etwas zu beeinflussen, richtig?
Ja, absolut. Also deswegen investiere ich da auch meine Lebenszeit, weil ich einfach sehe, wie wirksam Petitionen sein können. Und ich bin ja schon ein bisschen länger dabei. Ich habe ja 2014 quasi Change.org in Deutschland mit aufgebaut und dann 2022 haben wir uns quasi gelöst und machen quasi jetzt in Eigenregie die Internetplattform Init. Und in dieser Zeit haben wir super viele Petitionen zum Erfolg gebracht. Also eine der größten Petition, wo ich sage, das war wirklich einer der maßgeblichen Erfolge, war die Erhöhung des Mindestlohns von 8,50 Euro auf 12 Euro.
Ach krass, das ist ja auf euch zurückzuführen.
Ja, also man fragt sich ja, warum ist dann Olaf Scholz auf einmal irgendwie aus dem Nichts gekommen und hat diese Forderung nach vorne gebracht. Es lag daran, dass wir vorher 4 Jahre lang zusammen mit Olaf Könemann, dem DHL-Paketzusteller aus Hamburg, die SPD bearbeitet haben.
Wie lange vorher?
4 Jahre lang ungefähr. Das war eine Petition, die über Jahre lief. Olaf Könemann hat damals diese Petition gestartet. Das ging schon los, als Olaf Scholz noch Hamburger Bürgermeister war. Da ist Olaf auf Olaf getroffen. Die haben Olaf Könemann, der Paketzusteller, hat Olaf Scholz damit konfrontiert, hat sich auch richtig Zeit genommen im Hamburger Rathaus und daraufhin hatte dann die Stadt Hamburg zumindest bei öffentlichen Projekten dann sozusagen an das Vergaberecht den Mindestlohn geknüpft in Hamburg. Okay. Und Olaf Könemann zusammen mit uns dann hat dann mehrfach die Petition überreicht, zum Beispiel an Martin Schulz damals, das war ja der Kanzlerkandidat vor Olaf Scholz, dann waren wir beim SPD-Parteitag, haben an Klingbeil überreicht, an Olaf Scholz damals als Finanzminister noch. Also wir haben die SPD zusammen mit dem Olaf Könemann über Jahre bearbeitet. Und dann...
Ihr seid Lobbyisten.
Ja, kann man sagen, für die gute Sache. Also zumindest unterstützen wir unsere Petitionsstarter, damit Petitionen auch wirken und zum Erfolg führen. Und das Tolle ist dann, als sozusagen Olaf Scholz dann wirklich Kanzler geworden ist, war das eins der ersten Projekte, die die SPD dann auch umgesetzt hat. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich mit Olaf Könemann, dem DHL-Paketzusteller, auf der Besuchertribüne des Deutschen Bundestags saß. Und wirklich die Abgeordneten dann auch nach oben gesagt haben, hey, danke für dein Engagement, für Ihr Engagement, Herr Könemann. Er hat da sogar den Verdienstorden des Deutschen Gewerkschaftsbundes für bekommen, für ehrenamtliches Engagement. Also er hat auch die volle Anerkennung für diese Mindestlohnkampagne erhalten. Und tatsächlich sind so 6 Millionen Menschen haben quasi eine Lohnerhöhung bekommen. Und noch viel mehr darüber, weil das Lohnabstandsgebot dann auch zu Niedriglöhnen entsprechend dann auch dazu geführt hat, dass niedrigere Löhne dann auch wieder gestiegen sind. Und da kann man wirklich sehen, was so eine Petition erreichen kann. Ich sage immer, der Bundestag ist kein Schnellrestaurant, wo man sich mal eben Gesetz bestellt. Insofern, manchmal muss man über Jahre dranbleiben. Aber das ist so eins meiner Lieblingsfälle, wo ich sage, wow, krasser Impact und toll. Und Olaf hat ja alles Mögliche gemacht. Er hat Raps gemacht, die wurden auf Sat.1 gesendet. Also wir haben viele Übergaben gemacht. Ich weiß noch, als er geweint hat, als er dann Martin Schulz getroffen hat. Also es war schon eine tolle Kampagne.
Also du brauchst am Ende irgendwie sowas wie eine Schlüsselperson, oder? Jemand, der emotionalisiert.
Genau, du brauchst eine Person, die wirklich dieses Thema in sich trägt und irgendwie, man hat große Sympathie zu Paketzustellern, man weiß, die werden nicht
meistens,
gut bezahlt.
Meistens, genau.
Man sollte eine gute Beziehung aufbauen.
Ich hab neulich was bestellt, ja, da kam nur 2/6 an.
Okay.
Das kann und auf Nachfrage wurde klar, dass es einfach durch die Gegend geworfen wurde.
Also bei Olaf Könemann wäre das niemals passiert.
Niemals.
Das kann ich dir auf jeden Fall schriftlich geben.
Never ever.
Aber ich wollte nur sagen, also das sind wirklich Petitionen, wo man sagt so, wow, krass. Also da, also ich, klar, eine Abschiebung kann man schneller verhindern, da braucht man keine 4 Jahre. Aber in der Regel so größere Anliegen, da muss man Jahre dran bleiben. Und das ist auch eine alte CampaignerInnen-Weisheit. Immer, immer weitermachen, never give up.
Mhm. Ich bin total fasziniert davon. 4 Jahre. Wie viele Unterschriften habt ihr dafür insgesamt eingesammelt?
Ach, ich glaube, die Mindestlohnpetition, die hatte mehrere hunderttausend Unterschriften. Also müsste ich jetzt lügen, so 250.000, 300.000 Unterschriften oder so mindestens, ja.
Okay, gut, dass wir die Range einmal aufgemacht haben. Zwischen 16 Leute für den Abriss des Fernsehturms ist mehrere hunderttausend zur Änderung des Mindestlohns. Verrückt, dass ihr so eine große Range abbilden könnt. Wann war für dich der Schlüsselmoment, wo dir klar geworden ist, das funktioniert wirklich? Also lass mich dann vielleicht noch einen Gedankenstrich mit ranhängen. Ja? In meinem privaten Umfeld gibt es viele Menschen, die wirklich den Glauben an die Demokratie verloren haben. Wirklich, das sind ganz offene Gespräche, die ich zum Teil auf dem Land beim Lagerfeuer, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass ich relativ häufig in Sachsen-Anhalt und auch noch in anderen Bundesländern unterwegs bin. Und wenn du dann mal so am Lagerfeuer stehst, dann sagen die schon, nö, also Medien sind nicht mehr unabhängig und Politikerinnen machen eh, was sie wollen. So, die haben wirklich den Kontakt irgendwie zur Demokratie verloren. Mhm. Warum hast du so eine krasse Überzeugung, dass es funktioniert?
Also da müsste ich jetzt ganz weit zurückgehen in meine Biografie.
Ja, mach mal, deswegen sitzen wir ja hier.
Also ich bin ja im Wendland aufgewachsen, das ist die Region rund um Gorleben. Das ist quasi da, wo der Castortransport einmal im Jahr hingebracht wurde und wo quasi das Zentrum des Anti-AKW-Widerstands quasi entstanden ist. Da bin ich zur Schule gegangen, dort haben wir relativ früh dann auch zivilen Ungehorsam geleistet, Castor-Züge blockiert und da habe ich gemerkt, so wow, man kann sich engagieren und man kann auch was erreichen. Und kurz vor meinem Abitur haben wir dann zusammen die Turnhallen besetzt, die als Quartiere für die Polizei enteignet werden sollten, zumindest zweckentfremdet für die Zeit. Und dann haben wir gesagt, so nee, das kommt nicht in Frage, wir besetzen die, dann haben uns die Landwirte unterstützt. Und dann dachte ich so, wow, crazy, das ist ja wirklich möglich. Und am Ende ist jetzt eine riesenlange Geschichte, haben wir dann mit der Polizei, der Bezirksversammlung, Regierung verhandelt und am Ende uns geeinigt, dass die Polizei diese Turnhallen nicht nutzt für Quartiere und auch alle Konsequenzen und Schulausschlüsse und was nicht alles passiert ist, in der Zwischenzeit zurückgenommen wurden. Und dann dachte ich so, wow, das hat mir wirklich gezeigt, man kann was erreichen, wenn man einfach mal macht und sich auch nicht beirren lässt. So. Und so habe ich quasi mich dann weiterentwickelt, war dann in der Bewegung, also in der globalisierungskritischen Bewegung, war engagiert gegen den Zweiten Irakkrieg, als ich in London studiert habe. Also da haben wir eine der größten Demonstrationen mitorganisiert in Hyde Park, 2003 war das. Und so bin ich quasi von einer Kampagne zur nächsten gegangen und habe immer gemerkt, so man kann was bewegen, manchmal dauert es länger, also der Atomausstieg, der hat 30 Jahre gedauert, aber am Ende ist er gekommen, ne?
Das heißt, du hast es im Grunde von der Pike auf dir selber beigebracht.
Also ich bin da zumindest so reingerutscht und habe mich immer wieder begeistert. Und das Tolle ist, man muss halt immer aufpassen beim Campaigning, dass man sich nicht nur am Ziel orientiert und dann sagt, oh, wieder ein Castortransport durch, Atomenergie geht weiter, sondern man muss sich auch am Weg so ein bisschen freuen, dass man sagt, hey, coole Leute getroffen auf der Straße, neue Freunde gefunden, war ein Erlebnis, werde ich wahrscheinlich noch 30 Jahre später davon erzählen. Und der Weg ist am Ende das Ziel und
ich der muss irgendwie stimmen.
Ich hab's gerade
auf den Lippen gehabt, dass ich dachte, weißt du, an wen mich das erinnert? Kannst du nicht wissen. Das erinnert mich an Renate Künast, mit der habe ich vor ein paar Jahren gesprochen und die meinte, sie hat sich irgendwann damit angefreundet, dass gute Dinge einfach sehr lange brauchen. Sie meinte, ein normales, richtig gutes Gesetzvorhaben, wo sie wirklich etwas verändert hat, hat in der Regel, sie ist jetzt nicht mehr aktiv in der Politik, 20 Jahre gedauert. Ich zuerst dachte, wow, okay, 20 Jahre. Und dann, wenn man genauer drüber nachdenkt, kommt man irgendwie zu der Erkenntnis, ja, Demokratie funktioniert halt so. Es ist nicht so, dass einer sagen kann, wir machen das jetzt anders. Weil dann wäre es eben keine Demokratie, sondern eine Diktatur. Und das erinnert mich ein bisschen daran, diese Zähigkeit mitzubringen, das lange auszusitzen. Finde ich super spannend. Wie funktioniert so eine Petition ganz praktisch? Also on the ground. Ich habe eine Idee und dann?
Genau, also du hast eine Idee, dann startest du eine Petition bei Init oder bei jeder anderen
Petitionsplattform auch. Schon okay. Und wie ich gelernt habe, in mit 3N.
Genau.
Kannst du ganz kurz sagen, wofür die 3N stehen?
Also die 3N stehen für die 3 Stufen der Volksgesetzgebung. Die sehen ja auch so ein bisschen aus wie so kleine Hürden. Ja. Und es ist ja in der Regel die Volksinitiative, das Volksbegehren und der Volksentscheid. Und die Idee von Init ist ja, dass wir von Petitionen, also von Bitten, zu Entscheidungen kommen. Mhm. Und deswegen ist Init ja ursprünglich auch mal gestartet, um Menschen zu helfen, Petitionen auf Papier zu sammeln, weil um ein Bürgerbegehren oder ein Volksbegehren zu starten, wie zum Beispiel Deutsche Wohnenteignung, die waren eine der ersten, die auf Init gesammelt haben, brauchst du in Deutschland leider noch Unterschriften auf Papier. Und deswegen diese 3 Stufen und Init mit 3N. Ja,
Okay, wie funktioniert es ganz praktisch? Also, jetzt habe ich mich auf Init angemeldet, habe eine Idee.
Genau, du startest deine Petition, das heißt, du schreibst einen möglichst emotionalen Petitionstext, du teilst deine persönliche Geschichte, also warum gerade bist du daran interessiert, welche Erfahrungen hast du. Dann wählst du ein Petitionsbild aus, das dann natürlich dazu passt. Und dann startest du die Petition, teilst die in deinen Netzwerken. Und in der Regel ist es so, dass du erstmal über Friends, Family and Fools natürlich deine Unterschriften bekommst, so wie man ein Unternehmen auch gründet, kennst du wahrscheinlich.
Ja. Also muss man sagen, für alle, die es nicht wissen, ist quasi so gängiger Spruch, wie man seine erste Finanzierungsrunde zusammenbekommt. Genau. Freunde, Familie und Idioten.
Genau. Und wenn du dann sozusagen schon mal Mindestmaß an Unterschriften hast, dann hast du vielleicht Glück, dass die Petition viral geht oder zumindest noch weiter geteilt wird. Also wenn das Anliegen von vielen Menschen dann auch geteilt wird. Und dann kommst du in die Massenmedien. Das ist so der nächste Schritt. Also wenn du es dann schaffst, wir sagen immer so, der Goldstandard ist die 20 Uhr Tagesschau. Mhm. Hatten wir dieses Jahr 4 Petitionen, die es geschafft haben tatsächlich.
Kannst du sagen, welche? Ich finde es super spannend.
Ja, genau. Das war einmal die Petition zum Böllerverbot.
Ja, sofort unterschrieben.
Gestartet von der Deutschen Polizeigewerkschaft. Übrigens die größte Petition in der Geschichte der Bundesrepublik ever. Genau, 2,1 Millionen Menschen haben das unterschrieben.
Da könnte ich mich stundenlang drüber auslassen über das Thema, ehrlich.
Dann die zweitgrößte Petition auf Init, für mich persönlich die bedeutendste, ist die zur Prüfung eines AfD-Verbots mit knapp 1,2 Millionen Unterschriften. Die hat es in die Tagesschau geschafft, als die Bettina von den Omas gegen Rechts die Petition überreicht hat auf dem SPD-Parteitag an die frisch gewählten Vorsitzenden Bärbel Baas und Lars Klingbeil Ende Juni. Und daraufhin haben die Delegierten einstimmig beschlossen, dass sich die SPD auf allen Ebenen für die Prüfung eines AfD-Verbots einsetzen will.
Scherzfrage, wie viele AfD-Abgeordnete haben die Petition wohl unterschrieben?
I don't know.
Ich sag dir, pass auf, genauso viele, wie es Antworten auf die Anfragen auf Abgeordnetenwatch Alice Weidel gab, habe ich mir nämlich vorhin angeguckt.
Nämlich zero?
nicht eine Frage beantwortet, richtig geil.
Genau, dann gab es eine Petition da geht es um Professor Dr. Volz. Das ist ein Frauenarzt, der eine Frauenklinik in Lippstadt führt. Und die wurde von der katholischen Kirche übernommen. Und seitdem darf er keine Abtreibung mehr vornehmen, unter keinsten Umständen. Also auch nicht, wenn Frauen in absoluten Notlagen sind, muss er sie wegschicken. Und noch dazu darf er das auch nicht in seiner privaten Reproduktionspraxis tun.
Kannst du dir nicht ausdenken. Genau. Wirklich, könnte aus dem 14. Jahrhundert sein.
So. Genau. Und dagegen hat er eine Petition gestartet und aus dieser Petition ist auch eine Demo hervorgegangen, also vor dem Tag der Gerichtsverhandlung. Er hat sich da gerichtlich gegen gewehrt. 2000 Leute sind auf die Straße gegangen in Lippstadt. Also wirklich
eigentlich alle. Eigentlich alle Lippstädter und Lippstädterinnen.
Genau, also das war, und diese Demonstration und dieser Prozess hat es dann auch in die Tagesschau geschafft. Leider hat er die erste Instanz verloren. Also das Arbeitsgericht hat so ganz streng nach Arbeitgeberrecht geurteilt, gesagt, okay, Dienstanweisung und so. Und der Arbeitgeber darf machen und bestimmen, was er will. Und deswegen geht er jetzt in Revision und hat über die Petition, das ist auch interessant, gerade vorgestern 75.000 Euro gesammelt, um dann durch alle Instanzen notfalls bis zum EuGH gehen zu können, also zum Europäischen Gerichtshof für Grund- und Menschenrechte.
Stark.
Also richtig, richtig cool. Also das zeigt dann auch nochmal die Wirksamkeit von Petitionen, weil man natürlich nicht nur diese Unterschriften vorweisen kann, sondern man hat auch hinter jeder Unterschrift Menschen, die zusätzlich was tun können, in diesem Fall eben spenden können. Und die letzte Petition, wir sind ja erst bei 3 von 4.
Hab mitgezählt.
Genau. Ich wusste, dass du aufpasst. Die ist, glaube ich, vor 3 oder 4 Wochen in der Tagesschau gewesen. Da geht es um Voyeurismusaufnahmen. Und zwar von Janni Gensch. Das ist eine Joggerin, die wurde quasi heimlich beim Joggen auf dem Po gefilmt von einem Fahrradfahrer. Die hat es dann aus dem Augenwinkel gemerkt und hat vor laufender Kamera diesen Fahrradfahrer zur Rede gestellt und ihn aufgefordert, das Video zu löschen. Und erst hat er alles abgestritten, aber dann hat er es zugegeben und dann noch so gemurmelt, naja, was ziehen Sie dann auch sowas an und so. Und dieses Video von der Janni Gensch ist dann tatsächlich viral gegangen im Internet. Sie hat versucht, ihn anzuzeigen, aber die Polizei hat gesagt, naja, das ist gar nicht strafbar. Also im öffentlichen Raum, zwar bedeckt, dürfen Sie Personen filmen. Und daraufhin hat Janni Gensch dann diese Petition bei uns gestartet und setzt sich dafür ein, Voyeuraufnahmen strafbar zu machen. Und tatsächlich hat sie nächste Woche, also sie hatte einen Termin zur Übergabe der Petition beim Landesjustizminister von Nordrhein-Westfalen vor ein paar Wochen. Und damit hat sie es in die Tagesschau tatsächlich geschafft. Und nächste Woche ist sie bei der Bundesjustizministerin Stefanie Hubig eingeladen, um sich dann darüber zu unterhalten, wie man das dann vielleicht auch gesetzlich besser regeln kann.
Ihr Lieben, schön, dass ihr den Goodcast hört. Wir freuen uns riesig, dass ihr dabei seid. Wir machen den Podcast mit ganz viel Herzblut. Und wenn ihr uns ein bisschen Support zurückgeben wollt, dann liked, abonniert oder schreibt uns eine Bewertung. Kommentare von euch sind auch toll, über die freuen wir uns, die lieben wir. Danke, dass ihr Teil unserer Community seid. Super spannend. Ich bin hochgradig fasziniert. Ich finde es wirklich beeindruckend. Ich finde es beeindruckend, weil man damit den Leuten ja auch irgendwie so eine Handlungsfähigkeit und eine Wirksamkeit wieder zurück in die Hand gibt und sagt, du kannst etwas verändern. Vorhin habe ich ja gesagt, dass ich viele kenne, die den Glauben an die Demokratie ein bisschen verloren haben und zumindest hart angekratzt sind. Aber denen zu sagen, nee, du kannst schon mitgestalten, du kannst schon mitmachen, das ist echt ein richtig toller Weg. Jetzt hast du aber zwischendurch leider ein Beispiel erwähnt, das ich vor ein paar Monaten schon mal am Wickel hatte, weil nämlich Christian, als wir einen Deep Dive gemacht haben, über Bürgerentscheide. Am Beispiel der Schweiz gesprochen hat. Und dann sind wir bei der Deutschen Wohnen enteignet gelandet. Und das ist ja nun ein unglückliches Beispiel, weil am Ende hat Franziska Giffey sich auf die Hinterbeine gestellt und gesagt, Pustekuchen. Also wie groß ist denn tatsächlich die Wirkmacht und wie viel Spielraum gibt es für Politik, dann am Ende doch zu sagen, mache ich nicht.
Auch da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich komme ja aus Hamburg. Hamburg haben wir quasi über die Jahre zur Demokratiehauptstadt Deutschlands gemacht. Da war es auch so, 2004, als ich quasi in meiner ersten Volksentscheidskampagne war, da wurde ein Volksentscheid rückgängig gemacht zum Verkauf oder also übergangen, damals von Ole von Beuys, das war ein Bürgermeister irgendwann mal von der CDU, vielleicht erinnerst du dich. Und der hat gesagt, ja, okay, die Leute haben zwar gegen den Verkauf der Landesbetriebskrankenhäuser gestimmt, aber wir verkaufen sie trotzdem. Und das war natürlich ein Riesenskandal, also so jetzt wie bei Deutscher Wohnen enteignet ein Stück weit. Und dann haben wir quasi die Zivilgesellschaft organisiert. Ich war damals sehr stark engagiert bei Mehr Demokratie. Das ist eine Organisation, die sich seit 30 Jahren für den bundesweiten Volksentscheid einsetzt. Und haben das dann tatsächlich geschafft, über die Jahre in Hamburg Volksentscheide verbindlich zu machen. Das heißt, wir haben die Verfassung geändert. In Hamburg kann sich niemand mehr über einen Volksentscheid hinwegsetzen. Wir haben das Wahlrecht geändert, ein Transparenzgesetz eingeführt. Und in Hamburg ist es so, dass sozusagen per Volksentscheid beschlossene Gesetze nicht mal einfach so vom Parlament wieder einkassiert werden können. Und so ein Beispiel, das ließe sich eventuell auch auf Berlin übertragen. Ich glaube, bei Deutsche Wohnenteignung, das wird jetzt ein bisschen nerdy, ist der Fall noch ein bisschen anders gelagert. Die haben eben kein Enteignungsgesetz geschrieben, sondern sie haben quasi eine Aufforderung an den Senat abstimmen lassen. Das ist natürlich ein politischer Auftrag, über den sollte man sich nicht hinwegsetzen. Aber es ist jetzt kein rechtsverbindliches Gesetz, was mit Volksentscheid in Kraft tritt. Daraus haben die, glaube ich, jetzt gelernt. Also wenn ich das richtig in den Medien gesehen habe, haben die jetzt ein Enteignungsgesetz in den letzten 3 Jahren geschrieben und haben quasi ein Gesetz formuliert, das, wenn es beschlossen werden würde, dann eben auch zu dieser Enteignung führt. Und da kann sich dann der Senat nicht mehr so einfach drüber hinwegsetzen. Also deswegen raten wir zum Beispiel immer, wenn Menschen Volksentscheide starten, dann wirklich sich die Mühe zu machen, ein Gesetz zu schreiben. Das ist nicht ganz einfach, aber das ist möglich.
ChatGPT,
it's a start. Aber ich selber habe zum Beispiel mein Gesetz geschrieben, also natürlich im Bündnis, damals mit dem Chaos Computer Club und Transparency International, das heißt das hamburgische Transparenzgesetz. Und das wurde tatsächlich 2012 dann auch beschlossen. Damals war so die Hochzeit der Piraten. Und die damalige SPD-Regierung hatte einfach Angst, dass das die Piraten bei den Wahlen befördert, hat mit uns verhandelt. Und dann dieses Gesetz einstimmig ist damals auch mit Stimmen der Opposition durch die Bürgerschaft gekommen. Und seitdem sind in Hamburg zum Beispiel sämtliche Verträge, die die Stadt schließt, über 100.000 Euro veröffentlichungspflichtig. Dazu gehört auch der Vertrag zum Bau der Elbphilharmonie. Aber auch ganz viele andere Sachen, wie zum Beispiel Gutachten, das Baumregister, Baugenehmigung und so. Und wer auf transparenz.hamburg.de geht, sieht halt sozusagen, was da alles verfügbar ist. Und da hatte ich gemerkt, so bei diesem Schreiben des Gesetzes, schon ziemlich cool, wenn du der Gesetzgeber bist. Ja,
deine Augen leuchten auch genau. Richtig. Ich
sehe das. Also wir hatten so damals gesagt, so ab welcher Summe sollte man denn Verträge veröffentlichungspflichtig machen, weil macht ja keinen Sinn, dass irgendwie jeder Bon für Klopapier oder so veröffentlicht werden muss. Ist ja de facto auch ein Kaufvertrag.
Wäre auch ganz spannend,
aber wahrscheinlich sehr, sehr aufwendig. Und ich weiß noch, als wir da zusammensaßen in diesem Bündnis, ja, und dann uns über den Gesetzentwurf gebeugt haben und wir hatten damals den ehemaligen Bundesverfassungsrichter Dr. Jürgen Kühling dabei, der hatte uns beraten. Und haben gesagt, ja, was ist denn, können wir dann da 10.000 oder 50.000 oder 100? Und er hat gesagt, Sie sind der Gesetzgeber. Sie können da alles entscheiden. Und wir so, okay, dann sind wir großzügig. So, fühlt sich dann besser an. Das war schon geil. Also wenn du sozusagen selber ein Gesetz schreibst und weißt, okay, das könnte umgesetzt werden. Und in diesem Fall wurde es dann auch umgesetzt, ist das schon irgendwie wirklich empowernd. Und deswegen würde ich auch allen Initiativen raten, die wirklich planen, ein Volksbegehren oder also wirklich per Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid, also per direkter Demokratie was auf den Weg bringen, sich die Mühe zu machen, nächstes Gesetz auch zu schreiben.
Kannst du es bitte, weil du es jetzt zum zweiten Mal angebracht hast, bitte einmal ganz kurz diese Stufen, diese Entwicklungsstufen aufmachen und die Unterschiede erklären?
Genau. Also bei der Volksinitiative ist es erstmal so, dass man in Berlin, das ist pro Bundesland unterschiedlich, je nach Bevölkerung, in Berlin muss man, glaube ich, 20.000 Unterschriften sammeln innerhalb von 6 Monaten. Und damit zeigt man, dass ein Anliegen so wichtig ist, dass sich das Abgeordnetenhaus in Berlin damit beschäftigen muss. Dann bekommt man ein Anhörungsrecht. Man kann das dann sozusagen in dem jeweiligen Fachausschuss vortragen. Und dann kann das Abgeordnetenhaus entscheiden, ah, super, hatten wir gar nicht auf dem Schirm. Beschließen wir so?
Oder machen wir trotzdem nicht?
Mhm. Also in Hamburg war das dann so, dass die Bürgerschaft, so heißt das Abgeordnetenhaus dort, beim Transparenzgesetz gesagt, ja okay, wir verhandeln jetzt mal. Also da reicht ja schon die Volksinitiative. Und wenn das Landesparlament dieses Gesetz aber nicht übernimmt, dann folgt das Volksbegehren. Und da muss man dann innerhalb von kurzer Zeit, ich glaube in Berlin sind das so 7% der Wahlberechtigten, in Hamburg sind es nur 5% der Wahlberechtigten. Und dann gibt es einen Zeitraum, ich glaube in Berlin sind das 2 Monate, in Hamburg sind das 3 Wochen, muss man dann eben 5% der Wahlberechtigten, in Hamburg 60.000 Stimmen, in Berlin 200.000 Stimmen sammeln. Mhm. Und dann hat man nochmal die Möglichkeit, das Anliegen im Parlament vorzustellen. Und wenn das Parlament es immer noch nicht übernimmt, dann hat man das Recht, eben einen Volksentscheid durchzuführen. Und in diesem Volksentscheid können die Leute dann darüber abstimmen, ob sie diesen Gesetzesvorschlag annehmen oder ablehnen. Und bei Annahme ist dieses Gesetz, wie zum Beispiel das Gesetz zum Schutz des Tempelhofer Feldes, ist ja immer noch in Kraft gegen die Bebauung, Gesetz. Und dann darf da nicht gebaut werden.
Gut, also damit hätten wir das jetzt nochmal ganz im Detail geklärt. Das eine war kein Volksentscheid, sondern ein Begehren, Deutsche Wohnen enteignen.
Genau.
Deswegen keine Verbindlichkeit, ist auch wirklich umzusetzen. Und Franziska Giffey konnte sagen.
Nee, nicht ganz. Also das war tatsächlich ein Volksentscheid am Ende. Ach so. Also es wurde abgestimmt in Berlin.
Oh, gut, dass du es nochmal sagst.
Und es hatte auch eine große Mehrheit. Aber es war eben kein ausformuliertes Gesetz. Also bei der direkten Demokratie hat man immer 2 Möglichkeiten. Es gibt das Gesetz und dann gibt es die sogenannte andere Vorlage. Und die andere Vorlage macht es Menschen einfacher, natürlich ihr Anliegen zu formulieren. Dafür ist es dann aber nicht rechtsverbindlich. So. Also du kannst sagen, und ich glaube, die hatten das mit Absicht damals gemacht, weil das sehr kompliziert und komplex ist. So, sie wollten natürlich nicht, dass dieses Gesetz am Verfassungsgericht scheitert, weil wenn so ein Gesetz auf den Weg gebracht wird, natürlich ist das verfassungskonform und so weiter. Und haben die sich sozusagen nicht so die Mühe gemacht, das abzugleichen mit dem Grundgesetz und der Berliner Verfassung. Und dann eben diese andere Vorlage ausgewählt mit dem Ergebnis, dass das Ergebnis leichter übergangen werden kann als ein Gesetz.
Spannend. Wie ist das? Im Grunde kann ja jeder eine Petition bei euch starten.
Genau, jeder kann eine Petition bei uns starten.
Fast jeder. Weil ihr doch mit Sicherheit irgendwie Qualitätskriterien habt.
Also wir haben zumindest Kriterien, wonach wir Petitionen löschen würden auf der Seite. Also
zum Beispiel?
Wenn das Petitionen mit Fake News sind, wenn das Petitionen sind, die rassistisch sind, die diskriminierend sind, die gegen unsere Werte verstoßen, dann nehmen wir die von der Seite, informieren natürlich die PetitionsstarterInnen. Kommt sehr selten vor, aber kommt auch mal vor, dass wir uns die dann genauer angucken müssen.
Spekuliere ich richtig, dass das ab und zu dazu führt, dass Leute Kritik daran üben, weil ihr wie so eine Art Zensur dann eben auch Petition nicht zulasst?
Das kann sein. Wir hatten lange keine wirkliche Kritik auf der Seite, aber ja, also da stehen wir auch dazu. Genau, also wir sind eine offene Plattform. Wir tragen natürlich auch andere Meinungen, so, aber wir sind keine Plattform, wo Hass, Hetze und Fake News verbreitet werden. Da sagen wir schon, da haben wir eine Haltung und da stehen wir auch zu. Und dann nehmen wir sowas von der Seite.
Ja, ist wichtig, das nochmal zu sagen. Und wenn ich dir richtig informiert bin, seid ihr nicht gemeinnützig, richtig?
Wir sind nicht mehr gemeinnützig tatsächlich. Wir waren mal gemeinnützig. Genau, warum? Also es fing damit an, dass uns die Gemeinnützigkeit entzogen wurde. Ich glaube 2019 hat das Finanzamt sozusagen gesagt, okay, ihr seid nicht gemeinnützig, mit einer ganz komischen Begründung gesagt, okay, also Petitionen an staatliche Stellen sind gemeinnützig, aber an private Stellen nicht. Und die haben das daraus abgeleitet, dass ja unser Vereinszweck Förderung des demokratischen Staatswesens ist, und da steckt ja das Wort Staat drin, Also sollte man sozusagen Petitionen nur an staatliche Stellen stellen.
So. Aber ihr hättet doch die Satzung einfach umschreiben können.
Es gibt aber nur diesen Vereinszweck Förderung des demokratischen Staatswesens. Und wir haben auch gesagt, nee, also mit Staatswesen ist eigentlich Gemeinwesen gemeint. So. Also das ist ein Missverständnis hier und haben das versucht, dem Finanzamt zu erklären. Die sind dann aber hart geblieben und die meinten, ja, wir könnten ja einfach die Petition an private Unternehmen löschen. Und haben gesagt, naja, okay, aber Google und Amazon und wie sie alle heißen, Nestle und so weiter, haben auch einen großen Einfluss auf die Gesellschaft. Und das ist ja, muss ja möglich sein, sozusagen seine Grundrechte auch darüber, dagegen wahrzunehmen. Und haben dagegen geklagt und haben tatsächlich auch Recht bekommen vom Finanzgericht Berlin-Brandenburg. Und die haben auch gesagt, naja, also diese Argumentation des Finanzamts ist eigentlich Quatsch. Und das Finanzamt wollte das aber nicht auf sich sitzen lassen und hat das Urteil dann quasi bis zu den Bundesfinanzhof gebracht in München. Und der Finanzamt hat gesagt, ja stimmt, also ihr habt eigentlich recht, also Petition darf man natürlich an alle Stellen stellen, aber sie müssen super, super neutral ausgewählt werden. Also das Kriterium, wonach ihr Petition als Team unterstützt, das tun wir ja. Ne? Also bei uns auf der Plattform ist ja nicht nur so, dass Petitionen auf der Plattform einfach nur da sind, sondern unser Kampagnenteam unterstützt diese Petition, indem wir helfen, den Petitionstext zu emotionalisieren, es in Social Media zu bringen, Olaf Könemann zum Beispiel zu begleiten, unseren Paketzusteller, ne? Martin Schulz die Übergabe oder Lars Klingbeil und so. Und da haben wir gesagt, also wenn ihr solche Petitionen unterstützt, das dürft ihr prinzipiell machen, ist auch mit dem Bildungsauftrag abgedeckt. Aber die Auswahl muss super neutral erfolgen und eure Auswahlkriterien, die sind nicht neutral genug. Und eigentlich müssten wir danach würfeln. Und das könnte dann ja auch der Würfel entscheiden, dass wir den Fernsehturm abreißen müssen und diese die Quatschpetition unterstützen. Und haben gesagt, so nee, also wir wollen schon noch frei sein, sozusagen Petitionen auch nach unseren Werten ein Stück weit auszuwählen und wollen da auch Haltung zeigen. Gerade in Zeiten, wo die Demokratie so unter Druck steht, können wir nicht hier per Würfel entscheiden, welche Petitionen wir unterstützen und nicht. Und haben gesagt, okay, da wollen wir uns auch nicht verbiegen. Wir wollen auch ehrlich sein in so einem Verfahren. Und diese Schablone, die das der Bundesfinanzhof dann quasi zurückgesandt hat, wir haben quasi das Urteil aufgehoben und gesagt, muss neu verhandelt werden. Also wir haben quasi nicht verloren, aber sie hatten so ein paar Zweifel, ne, wie die Neutralität und so weiter ist. Und dann haben wir gesagt, also unter diesen Umständen geben wir die Gemeinnützigkeit auf. Da ist uns die Haltung wichtiger als die Gemeinnützigkeit. Und haben das natürlich dann auch unserer Community erklärt. Und die Reaktion war eigentlich super positiv. Und das Gute ist halt, wir sind auf die Gemeinnützigkeit auch nicht angewiesen als Init, weil wir unterstützt werden von mittlerweile 21.500 EinzelspenderInnen, die uns jeden Monat, also Fördermitglieder, jeden Monat so 8 bis 10 Euro im Monat spenden. Und damit sind wir natürlich super unabhängig. Wir haben keine Stiftungsförderung, wir brauchen keine staatliche Förderung. Quasi das Modell von Init, das Finanzierungsmodell von Init, hängt nicht an der Gemeinnützigkeit. Und wir wissen auch seit 2019, seit dieses Verfahren eröffnet wurde und wir keine Spendenbescheinigung ausstellen dürfen, dass die Menschen uns trotzdem ihr Geld anvertrauen und dann eben auch nicht auf die Spendenbescheinigung bestehen.
Das ist gleich doppelt gut. Zum einen das Vertrauen zwischen denen, die euch Geld geben, und dann auch noch, dass ihr denen das Vertrauen in die Demokratie zurückgibt. Mega gut. Ich bin hart fasziniert. Wann war das letzte Mal, dass du richtig Kritik bekommen hast für das, was du tust? Ich überlege gerade, ob das so eine richtige Wohlfühlzone ist.
Oh Gott, ich glaube, das war, also das, ich kann mich da ehrlich gesagt gar nicht so richtig dran erinnern. Also
deswegen machst du auch so einen glücklichen Eindruck.
Naja, das Ding ist ja, dass wir bei Init ja auch gar nicht so stark im Vordergrund stehen. Ne? Es sind ja immer die PetitionsstarterInnen. Also wir unterstützen ja immer, die Protagonisten bei Init sind ja im Prinzip die Menschen, die die Petition unterstützen oder die die Petition starten, und wir unterstützen dann quasi ein Stück weit aus der zweiten Reihe. Und deswegen habe ich eher Kritik bekommen für mein anderes Projekt Abgeordnetenwatch, so, wo es natürlich ab und an mal Politiker gibt, die irgendwie mit im Antwortranking oder was auch immer nicht einverstanden sind und dann gegen das Projekt oder auch gegen mich persönlich schießen. Aber bei Init habe ich persönlich jetzt noch keine Kritik erfahren, muss ich ehrlicherweise sagen, aber uns gibt es da ja auch erst seit 3 Jahren.
Ja, das ist ein guter Punkt. Wir haben jetzt nur über Init geredet, nicht über Abgeordnetenwatch, aber dazu können alle nachlesen, die es interessiert. Und mal gucken, wie gut die einzelnen Landtagsabgeordneten oder Bürgerschaftsabgeordnete, sind das dann trotzdem Abgeordnete?
Genau, das sind auch Bürgerschaftsabgeordnete in Hamburg. Es gibt
und in Bremen, glaube ich.
In Hamburg und Bremen gibt es eine Bürgerschaft, in Berlin gibt es das Abgeordnetenhaus und in meisten anderen Bundesländern gibt es Landesparlamente, Landtage, genau. Wir haben ja gerade das Antwort-Ranking für dieses Jahr veröffentlicht für den Bundestag, also das kann man gerade nachlesen.
Ah, sag also, mal, fass mal kurz, jetzt hast du mich doch, sag mal kurz. So die drei Hauptfindings.
Die drei Hauptfindings ist, glaube ich, Bärbel Baas liegt ganz vorne, also wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Auch Thorsten Frey, der Kanzleramtsminister, ist, glaube ich, ganz weit vorne. Und die Schlusslichter, eine hattest du, glaube ich, schon erwähnt vorhin. Und leider auch Friedrich Merz, der keine Fragen beantwortet, weil er, glaube ich, zu busy ist als Kanzler.
Als würde Bärbel Baas sie selber beantworten.
Naja, aber da würde ich erstmal sagen, sie hat es zumindest organisiert, genau, dass sie beantwortet werden. Genau, das
meine ich, aber dass er viel um die Ohren hat, rechtfertigt nicht zu antworten.
Das richtig, genau. Und ja, man muss die Antworten schon nochmal freizeichnen und zumindest seinen MitarbeiterInnen so vertrauen, dass die auch in dem Namen dann schreiben dürfen, weil diese Antwort bleibt ja für immer und kann zitiert werden und so weiter. Und I don't know, vielleicht hat er sich nicht so gut organisiert, dass er es hinkriegt. Ich wobei er einen großen Apparat hätte, ne?
Olaf Scholz habe ich vorhin auch noch kurz geguckt und bei Olaf Scholz, der hat alle beantwortet. Alle?
Ach echt?
Alle? Hat er? Okay. Steht überall drunter, danke für die Anfrage, wenden Sie sich bitte per E-Mail an mein Team. Also wie so ein Bot, wie so eine Automatisierung, steht das immer drunter. Ja. Finde ich auch mega, finde ich auch super gut. Habe ich viele, müssen wir vielleicht, reden wir beim nächsten Mal drüber.
Genau, das machen wir eine eigene Folge über Abgeordnetenwatch.
Ja, perfekt. Super gerne. Zwei Fragen noch für dich. Welche Petition würdest du gerne starten, die noch keiner gestartet hat?
Oh, das ist eine gute Frage. Welche Petition würde ich starten, die noch keiner gestartet hat? Also ich persönlich würde die Petition starten, die für mich die wichtigste ist, aber die wurde ja schon gestartet, nämlich die zur Prüfung eines AfD-Verbots. Okay. Weil ich glaube, das ist momentan die wichtigste demokratiepolitischste Petition, die wir haben, also die uns hoffentlich vor dem Schlimmsten bewahren kann und die noch keiner gestartet hat, stehe ich jetzt ein bisschen auf dem Schlauch.
Da hast du Hausaufgaben fürs nächste Mal.
Genau.
Letzte Frage für dich, mit welchem Song willst du diesen Podcast beenden?
Mit welchem Song? Oh mein Gott. Hope oder sowas?
Sollen wir einfach irgendeinen Song nehmen, der Hope heißt? Oder hast du einen speziellen Song, der Hope heißt?
Ich habe keinen speziellen Song.
Okay, ich danke dir ganz herzlich für das schöne Gespräch.
Ich danke dir.
Das war eine weitere Folge vom Goodcast. Schön, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, das dich stärkt, inspiriert oder einfach nur gut für dich ist. Wenn dich etwas bewegt hat oder du Gedanken teilen möchtest, schreib mir gerne. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und wenn dir der Goodcast gefällt, erzähl gerne deinen Freundinnen davon oder hinterlass eine Bewertung, so wächst unsere kleine Community Schritt für Schritt weiter. Nimm dir Zeit für dich, atme tief durch. Du machst das richtig. Bis bald, dein Julius.